Heute sprechen wir über Maskieren, das Tarnen bzw. Überspielen unserer neurodivergenten Eigenschaften. Wir sind beide mit ADHS und Autismus diagnostiziert und das Thema Masking beschäftigt uns daher aktuell sehr. Ob wir unsere hyperaktiven Anteile zurückhalten, versuchen Impulsivität zu kontrollieren oder ein Lächeln aufsetzen und unsere Tonlage verstellen, sowie ein vorgefertigtes Skript abspielen, um sozial reinzupassen. Masking begleitet uns tagtäglich. Und auch wenn das gerade im sozialen Kontext sinnvoll sein kann, gerade für die Außenwahrnehmung, kostet es uns einen großen Preis. Heute sprechen wir umfangreich über verschiedene Aspekte vom Maskieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu Ping Pong,
dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
Ich bin Rebecca.
Und ich bin Jess.
Wir teilen hier unsere persönlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ADHS.
Dieser Podcast dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen.
Er soll Mut machen und richtet sich an alle, die selbst ADHS oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten.
Er ersetzt aber nicht den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
Wir freuen uns immer über Feedback. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes.
Heute wollten wir mal über das Thema Maskieren sprechen, weil uns das beide doch gerade ziemlich beschäftigt. Dazu möchte ich gerne einmal kurz ausholen und die Zuhörenden einmal ein bisschen updaten. Und zwar haben wir beide auch die Autismusdiagnose bekommen vor kurzem. Wir wollen darüber auch noch in Zukunft mal eine Folge machen, wenn da Interesse in der Community besteht. Aber gerade auch was die Diagnostik angeht, hat das Thema Masking schon eine recht große Rolle gespielt, weil das eben auch mit abgefragt wurde, weil gerade auch bei Autismus das bei vor allem Frauen recht üblich ist, dass sie eben diese typisch autistischen Verhaltensweisen, die andere irgendwie von außen als komisch wahrnehmen könnten, maskiert werden. Vor allem, wenn man eben merkt, okay, irgendwie ecke ich überall an und Dinge werden kritisiert und so. Und daher vielleicht erstmal das als kurze Info vorher. Ja. Wir versuchen das später so ein bisschen zu teilen. So, was gehört zum ADHS, was gehört zum Autismus? Anteil in uns, es ist halt super komplexes Thema, aber wir wollten uns dem endlich mal stellen, so.
Und das hat ja auch die ganze Diagnostik überhaupt auch so verfälscht am Anfang, ne, dass wir da ja selber gar nicht so, also ich bin ja jetzt selber noch gar nicht bei dem Thema angekommen, dass ich das, also ich freue mich halt super auf das Thema heute.
Ja, voll.
Wie weit du da jetzt so bist, wie dein Stand ist.
Ja, glaube ich, immer noch ein großes Thema, was uns verfolgen wird, die nächsten Jahre wahrscheinlich auch.
Ja.
Genau, aber vielleicht erstmal so die Frage für die Leute, die das noch nie gehört haben, jetzt hier zuhören. Was ist überhaupt Masking oder Maskieren? Also grundsätzlich von der Definition her bedeutet ja Masking, dass man das Gesicht mit einer Maske verhüllt oder unkenntlich macht. Auf die Persönlichkeit bezogen kann man das dann eben darauf beziehen, dass man den Anteil seiner Persönlichkeit verhüllt oder irgendwie tarnt. Und im Bereich von ADHS oder Autismus eben diese typischen Eigenschaften, die wir sonst eben preisgeben würden. Also, dass wir unsere Neurodivergenz versuchen zu verschleiern, um zum Beispiel nicht anzuecken oder um ja besser, einfacher durchs Leben zu kommen, weil es eben viele Vorurteile gibt. Darauf gehen wir später auch noch mal ein bisschen ein. Ja, vor allem, sage ich jetzt mal so, Symptome zu tarnen wie Hyperaktivität bei der ADHS, dass man sich zwingt, irgendwie stillsitzen zu bleiben, dass man irgendwelche Techniken hat, weil das immer etwas ist, wo man ermahnt wird. Oder auch Eigenschaften, die wir eher dem autistischen Anteil in uns zuordnen, wie man das unterdrückt, um sozial akzeptierter zu sein. Und wir haben im Titel eventuell, je nachdem, wie wir uns entscheiden, auch das Wort Persönlichkeit mit drin. Und ja, ich weiß, dass Leute diskutieren darüber, was ist denn Persönlichkeit? ADHS ist ja gar nicht deine ganze Persönlichkeit. Aber das Ding ist, was ist denn Persönlichkeit? Persönlichkeit entsteht hier in unserem Gehirn. Und diese Dinge, die Neurodivergenz, das ist literally buchstäblich, wie unser Gehirn funktioniert. Wenn nicht das unsere Persönlichkeit ausmacht, was denn dann?
Also, ja, voll. Aber steht auch noch auf meinem Wunschzettel, das Thema.
Persönlichkeit?
Also bist du ADHS oder hast, also dieses ganze Thema, oder man ist ja mehr als nur eine Diagnose, so, wie das so dein Wesen beeinflusst. Aber das war nächstes Mal vielleicht.
Ja, aber ich meine, das kann man ja einfach auch nicht trennen, weil dein Gehirn beeinflusst ja alles. Das beeinflusst die Verhaltensweisen, wie du dich kleidest, wie du nach außen hin wirkst. Wenn dein Gehirn nicht mehr funktioniert, dann funktioniert ja gar nichts mehr. Also das ist ja literally deine Persönlichkeit.
Ja, klar. Und wenn du impulsiven Typ hast als Diagnose, dann äußert sich das in deinem Kaufverhalten, in deinem Essverhalten, in deinem
ganz genau
Redefluss. Das ist schon viel irgendwie, ne? Also
ja. Du bist der kombinierte Typ, oder?
Ja. Okay. Aber anfangs spannend, weil ich so viel maskiert habe. Das erste Mal, als ich meine ADHS-Diagnostik gemacht habe, war ich eher, also war ich nur der verträumte Typ. Mhm. Aber mittlerweile habe ich meine hyperaktive Art wieder freigeschaltet.
Ah, okay, spannend.
Ja.
Ja gut, dann würde ich sagen, ich glaube, das als Einleitung reicht erstmal. Also wir haben beide die Diagnose ADHS offiziell gestellt und auch Autismus-Spektrum-Störung offiziell gestellt, die aber noch recht frisch ist. Das verarbeiten wir gerade noch so ein bisschen, glaube ich, kann ich auch für dich sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber ich würde dich erstmal fragen, warum denkst du, maskierst du? Also was ist der Grund dahinter?
Also ich glaube, im Grunde kann jede Person sich nicht davon freisprechen, zu maskieren. Also es ist ja erstmal so ein Ding, ich möchte dazugehören. Also High Masking würde ich jetzt auch zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch versuchen, wir echt gut zu performen, um dem Gegenüber, vielleicht potenzielle Arbeitgeber, Geberin, zu gefallen. Oder bei einem Date neigt man ja auch ein bisschen dazu, sich von seiner besten Seite zu präsentieren. Das hatte, glaube ich, auch so ein bisschen Überlebensstrategie halt, um ja halt einfach wirklich nicht anzuecken. Und das würde ich halt auch sagen, einfach, dass ich gemerkt habe im Laufe meines Lebens, wenn man das halt nicht so macht, wurde mir oft gesagt, aber nicht groß erklärt, dann merkt man einfach, dass man mehr Ausgrenzungserfahrung hat. Und das ist natürlich ein Gefühl, was man nicht immer zu haben möchte. Ich weiß natürlich, ich möchte nicht jeder Person gefallen. Ich kann auch nicht jeder Person gefallen. Aber für ein harmonisches Zusammenleben, auch jetzt in einer Paarbeziehung oder auch mit FreundInnen, man muss ja einfach ein bisschen ein Stück weit auch kompromissbereit sein. So, oder irgendwie eine Lösung für beide Seiten finden. Also man kann ja nicht immer nur sein Ding machen, weil dann wird man irgendwann auf die Nase fallen. Ist einfach halt so. Ich glaube einfach im Kern, warum maskiere ich? Ja, um dazu zu gehören und gemocht zu werden. So, das wäre jetzt so in einem kurzen Satz. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, genau das Gleiche. Also ich glaube, das ist einfach sehr menschlich, dazugehören zu wollen. Und ich denke auch sowieso grundsätzlich maskieren ist etwas, was wir alle machen, wie du schon gesagt hast, ob jetzt irgendeine Diagnose oder Neurodivergenz oder nicht, weil wir sind ja, also ich glaube, viele von uns setzen eine Maske auf, um in gewissen Situationen so wahrgenommen zu werden, wie wir das wollen. So selbst dieses Fake it till you make it ist ja im Endeffekt auch eine Maske, ne? Also du tust so, dass du etwas bist, bis du dann vielleicht irgendwann so an dem Punkt wirklich angelangt bist. Du zum Beispiel tust du so, als wärst du selbstbewusst, bis du vielleicht wirklich irgendwann selbstbewusst bist. Ob das wirklich klappt, ist die andere Frage. Aber zum Beispiel in einem Arbeitskontext, zum Beispiel wenn ich jetzt mir vorstelle, mir werden manchmal so Reels in meinen Feed gespült, wo dann Leute eine E-Mail schreiben, total freundlich und so, das ist ja alles auch aufgesetzt. Die meisten Leute sitzen mit so einem Gesicht vor dem Computer und haben gar keinen Bock und denken sich ja, oh danke für deine Geduld. Und eigentlich denken die sich ja, halt die Schnauze, du Arschloch.
Ja, also, endlich antwortest du. Oder man sagt immer, ach alles gut, ach gar kein Stress und die Person ist zu spät gekommen, man denkt sich innerlich, ah.
Ja, also erstmal glaube ich, das ist halt ein ganz menschliches Verhalten und sozial akzeptiert. Die Frage ist halt natürlich, in welchem Ausmaß machst du das? Ne? Und das ist, denke ich mal, was anderes, wenn du neurodivergent bist. Und bei mir ist es, glaube ich, so, zum einen das Dazugehören, aber auch um unangenehme Situationen zu vermeiden, um mich immer wieder rechtfertigen zu müssen. Weil selbst so Kommentare, wie bist du nervös oder so, die sich dann über das Leben so angestaut haben, nur weil ich irgendwie mit den Füßen wippe, mit den Händen irgendwas mache oder halt Stimming betreibe, also so selbststimulierendes Verhalten, indem ich ja eben verschiedene Arten von Hyperaktivität zeige, auf meinem Sitz rumrutsche, irgendwas mit meinen Beinen mache oder so. Das sind halt Dinge, die nicht so akzeptiert sind und die immer wieder kommentiert werden und vielleicht auch bestraft werden, zum Beispiel in der Schule, indem man rausgeschickt wird vor die Klasse, so weil man sich nicht anpasst und das macht
oder
ja
an
was
die Tafel
mit einem.
Muss.
Ja, genau. Das macht ja was mit einem. Und ich glaube, einfach um weniger anzuecken. Und ich glaube, wir haben auch schon öfter drüber gesprochen. Das macht auch was mit dem eigenen Selbstbild, wenn du halt immer wieder ermahnt wirst und das möchtest du dann vielleicht zukünftig vermeiden.
Ja, und ich wollte auch irgendwie nicht auffallen, also vor allem in der Schullaufbahn, dass ich dann halt nicht ständig an die Tafel musste. Das ist mir halt relativ früh aufgefallen. Wäre ja auch ein eleganter Einstieg jetzt, ob du so für dich sagen könntest, weißt du, seit wann du diese Strategie dir angeeignet hast oder seitdem du das so handhabst? Gibt es da so einen Zeitpunkt?
Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß manchmal gar nicht, wer ich überhaupt bin, weil gefühlt alles eine Maske ist. Also das klingt halt so hart, das so zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon immer mir abschaue bei anderen Menschen, wie die so sind. Also ich schaue mir an, wie sind beliebte Menschen, wie ziehen die sich an, was sagen die für Dinge und gucke dann, wie ich das selbst adaptieren kann, weil ich denke, okay, dann gehöre ich auch dazu, weil ich so voll den Zwiespalt habe. Also wie soll ich das sagen? Ich habe nicht mehr so eine gute Connection zu meinem authentischen Ich.
Zu deinem Ich, ja.
Ja, dass es mehr so ein zusammengesetztes aus allem, was ich irgendwo gesehen habe, auch in Filmen und in Serien. Und das kommt auch manchmal vor, dass ich irgendwas sehe und denke mir so, boah, den Charakter finde ich total toll. Und dann bestelle ich mir Kleidung, genau wie dieser Charakter aussieht, weil ich total Schwierigkeiten habe, ich selbst zu sein. Aber ich glaube, ich habe das ganz, 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 ganz früh schon angefangen. Ich habe in der Grundschule schon Dinge aufgeschrieben, die ich beobachtet habe und immer schon analysiert. Okay. So.
Ja.
Ja, und bei dir, aber kannst du das irgendwie eingrenzen in den
Zeitraum? Auch eingrenzen. Ich würde auch sagen, Grundschule, also zumindest habe ich da so langsam angefangen, irgendwie das Feedback, was ich auf einmal viel mehr erhalten habe zu dem Kindergarten, viel mehr versucht so einzuordnen irgendwie. Mir wurde halt viel gesagt, ich soll aufhören, die anderen abzulenken, ich soll mich vernünftig hinsetzen, ich soll den Stift anders halten. Und diese Aussagen habe ich halt nicht von den ErzieherInnen halt im Kindergarten gehört und habe dann wirklich, also ich kenne auch einige Kinderfotografien, wo ihr mich seht, wie ich so immer fragend in den Raum gucke und wie die anderen das machen oder dass dann alle am Schreiben sind und ich gucke erstmal so nach links und rechts, wie machen die anderen das? Habe aber dann auch relativ schnell wieder Feedback erhalten, ob ich Fragen hätte. Und ich habe wirklich, also schon noch so Gedanken, dass ich wirklich in der Schule saß und dann so, okay, das konnte ich ja gar nicht haben, wenn LehrerInnen durch die Klasse gegangen sind mit den Händen hinterm Rücken, irgendwie so ein bisschen wie im Gefängnis und gehen dann immer so reihum durch die Tischgänge und dann habe ich immer so, okay, da sitzt jetzt der kleine Peter, da geht die Lehrerin einfach dran vorbei, hä? Aber beim Max hält sie an und fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Okay, wie ist die Körperposition dann von Peter in Relation zu Max? Ah, okay, sie kommt gleich. 3, 2, 1, ausprobieren. Oh, sie ist vorbeigegangen. Also, dass ich dann wirklich versucht habe, dann halt diesen Peter nachzuahmen von der Körperhaltung, damit ich meine Ruhe habe, weil ich teilweise irgendwie keine Lust hatte oder die Frage nicht verstanden habe. Habe auch irgendwie so ein bisschen ein ziemliches Chamäleon-Auge, habe ich oft das Gefühl gehabt, dass ich extrem gut abschreiben kann und geradeaus gucke. Ich habe so einen schweifenden Blick, ist bei Videospielen halt auch ziemlich cool, wenn du oben links eine Map hast und guckst den Charakter an und dann habe ich die immer so im Augenwinkel. Also
so Chamäleon-Auge, ich bin da gerade richtig hängen geblieben. Ich dachte mir so, hä, Chamäleon, passt seine Farbe an, maskiert. Das habe ich gerade zuerst nicht verstanden.
Die haben doch so einen coolen, sie können, glaube ich, sogar unabhängig voneinander die Augen steuern. Also so extrem ist es nicht. Keine Sorge. Cool wär's.
Rebecca Superwoman.
Ja. Aber da habe ich so die ersten Gedanken, dass ich da wirklich geguckt habe, okay, wie ist so die Körpersprache? Weil ich einfach gemerkt habe, irgendwas scheint der Körper auszustrahlen, ohne dass man ja aktiv sagt, hey, ich verstehe gerade die Aufgabenstellung nicht. Und das habe ich dann irgendwie versucht zu verstehen, weil ich anscheinend wie ein großes Fragezeichen meine Grundschulzeit irgendwie verbracht habe. Und ich habe immer das Feedback gekriegt, lest doch mal bitte alle so laut wie Rebecca vor. Ich glaube, ich hatte auch kein Gespür für meine Stimmlage.
Ja.
Und wurde da gelobt, aber das fand ich blöd. Ich wollte halt nicht auffallen. Ich wollte kein positives Feedback, kein negatives Feedback, ich wollte unsichtbar sein. Und das war meine Mission in meiner ganzen Schulzeit. Ja. Da würde ich sagen, fing das Ganze so an.
Ja, es ist, glaube ich, recht ähnlich zu meiner Wahrnehmung, wie das so war. Also ich erinnere mich zumindest jetzt nicht, dass ich mir einzelne Leute angeschaut habe mit der Körperhaltung und so. Ich weiß nur, dass wenn eine Person rumging, da habe ich mich dann auch nicht mehr auf die Frage konzentrieren können, sondern nur auf die Schritte und was macht die Person, weil irgendwie ging das einfach nicht. Was ich nur für mich gemerkt habe, ist, dass mir gewisse Eigenschaften zugeschrieben wurden und ich halt versucht habe, die abzulegen oder eben zu überspielen. Dass mir zum Beispiel dann gesagt wurde, hey, du bist so unruhig, du bist so hektisch, du redest so schnell, du bist egozentrisch. Und das sind so Dinge, die sich bei mir so festgebissen haben, wo ich dann, wenn ich dran denke, versuche, das nicht zu machen. Zum Beispiel vor allem dieses, ich rede zu schnell. Das ist ja was du immer wieder in der Jugend und Kindheit bekommst, selbst so bei Präsentationen. Ja, war gut, aber du hast so schnell geredet. Ja, ich weiß nicht, wie kann ich denn langsamer reden? Mein Kopf ist ja auch so schnell. So.
Ja, voll.
Und das sind so Sachen, die ich versucht habe, dann zu überspielen. Oder dass mir gesagt wurde, ich bin egozentrisch, wenn ich irgendwelche Dinge erzähle, so oder wie ich Dinge wahrnehme. Oder auch sehr viele Fragen habe ich immer gestellt. Das stand auch in meinen Zeugnissen drin, dass ich einmal sehr viel nachgefragt habe. Und von außen wirkt das vielleicht immer so, als würde ich Dinge auf mich beziehen. Aber ich wollte das ja nur verstehen oder möchte in manchen Situationen einfach mein Mitgefühl zeigen. Aber für andere kommt das halt egozentrisch rüber, weil ich dann eine eigene Geschichte erzähle. Aber das ist so meine Art. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, neurodivergenter Kommunikation und neurotypischer Kommunikation. Von außen wirkt das manchmal, als redet man so ein bisschen vielleicht aneinander vorbei, aber ich erzähle etwas und du erzählst dann etwas, wo du ähnliche Gefühle hattest. Und das ist dann eher diese Art von Mitgefühl, die wir zeigen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und ich habe dann jetzt irgendwann begriffen, dass manche das auch als übergriffig finden oder halt, hey, es dreht sich gerade um mich, wieso erzählst du denn jetzt deine Story? Ja, das ist als unhöflich gilt und ich bin total verunsicher, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und da kommt einfach gar nichts. Also so keine Tipps, keine Links, keine Infoquellen und dann so, hä? Also da ist einfach nur reine Anteilnahme, was ja voll okay ist, aber das hat mich früher super verunsichert, warum da nichts kommt oder
Ja, es ist auch nicht meins. Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel über irgendwas mich beschwere, dann nur zu hören, oh du Arme, das tut mir so leid, das bringt mir irgendwie nichts, weiß ich nicht, gib mir konstruktive Vorschläge, aber das wollen die anderen meistens nicht. Deswegen ist auch was ich mir versuche anzueignen, einfach aktiv nachzufragen, was ist das, was wünschst du dir jetzt von mir? Möchtest du dich einfach nur so auskotzen? Möchtest du einfach nur dich beschweren und dass ich zuhöre, möchtest du Tipps haben oder was wünschst du dir? Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, mal nachzufragen.
Das ist ja auch einfach fairere Kommunikation, einfach selbst wenn man nichts dazu beitragen kann, einfach zu sagen, hey, was würde dir jetzt helfen irgendwie, dass man irgendwie so das zeigt, weil man ist ja nicht allwissend. Also ich erwarte ja nicht von jeder Person, wenn ich der was erzähle, dass ich jetzt hier die ultimative Lösung bekomme.
Vor allem unsere Dinge sind auch meistens schon sehr speziell, weil wir uns meistens in ein Thema so sehr reingefuchst haben, dass die meisten sich denken so, what the fuck? Ja. So auch so medizinische Sachen oder so, wo wir dann so tief drin sind, dass alle anderen sich denken, wo zur Hölle redet, also worüber redet sie?
Das Internet ist groß.
Es ist wirklich groß.
Ja,
aber wie würdest du das denn so sagen, welcher Teil des Maskierens würdest du der ADHS erstmal zuschreiben? Also welche Anteile deiner ADHS versuchst du zu überspielen oder zu tarnen?
Ich hatte ja ganz am Anfang euch verraten, dass ich ja vorerst nur der verträumte Typ war und mittlerweile ich dann schon der kombinierte Typ bin. Ja, dass ich einfach meine Energie, die eigentlich immer schon da war und die ihr auch in alten Kindervideoaufnahmen seht, die habe ich dann trainiert zu maskieren, um halt einfach nicht immer dieses, bist du nervös, hör auf die anderen abzulenken, musst du schnell los, was ist los? Also letztens hatte ich auch kurzen Smalltalk hier auf der Straße in der neuen Nachbarschaft. Da meinte die ältere Dame auch, so langsam müssen sie rein, sie scheinen ja echt zu frieren, weil ich knete meine Hände, mache ich gerade auch, damit ich nicht so viel gestikuliere und so rumfuchtel, weil das wirkt einfach echt kurz angebunden oder halt nervös. Und ganz ungesunde Strategie, ich habe das halt extrem gemerkt in der Realschulzeit, da habe ich einfach Armbänder getragen, so Armreifen eher, die beim Gestikulieren natürlich klimpern. Und das hat mir dann Feedback gegeben, wenn die zu laut wurden, vor allem auch so meine ersten Dates, ganz nervös, wollte ich halt nicht zu laut klimpern. und habe dann irgendwie angefangen, irgendwie Fingernägel zu knibbeln oder so, also um das halt ein bisschen zu reduzieren oder so ein bisschen, ne, in den Haaren rumgespielt. Halt Sachen, die einfach ein bisschen akzeptierter sind oder schüchtern oder niedlich wirken, statt hektisch. Weil hektisch möchte keiner wirken, vor allem nicht beim Kennenlernen. Ja, aber da bin ich jetzt mittlerweile auch einfach, dass ich diese hyperaktive Art auch durch meine Sitzposition freigeschaltet habe. Und das tut mir echt gut, weil das ist super anstrengend. Ihr müsst euch das so vorstellen, als müsstet ihr die ganze Zeit auf Toilette. Und dann ist man ja auch so ein bisschen nervös und rutscht von links nach rechts und so und hat diesen Drang, oh, ich muss jetzt so lange aufstehen. Und das dürft ihr einfach den ganzen Tag nicht zeigen. Das ist super anstrengend. Also ich könnte keinen Job machen, wo ich wirklich 8 Stunden irgendwie hinter einem Pult stehen müsste, gerade, und nicht so mich von links nach rechts und so mit den Händen rumfuchteln. Das wäre nicht so meins.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Also die hyperaktive Art ist auf jeden Fall meine größte ADHS-Maske gewesen. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt viel entspannter schon. Hm. Passt jetzt auch irgendwie zu meiner Optik. Also es irritiert die Menschen tatsächlich nicht so. Abgesehen im ärztlichen Kontext, da merke ich halt, dass ich, wenn ich jetzt zur Blutabnahme müsste, dass das Personal, was ja total lieb ist, mich immer so beruhigt, ja, ganz ruhig, das ist ein Routineeingriff und so. Also ich merke das gar nicht, dass ich da meine Hände so knete oder so. Weil ich muss ja still sitzen bei der Blutabnahme. ja, das ist so meine größte Maske gewesen. Und bei dir bei der ADHS?
Ja, auch das Stillsitzen. Also ich habe mir dann angewöhnt, mich so ineinander zu verknoten, um halt wenigstens diese, ich würde sagen, diese Druckpunkte zu haben, um mich ein bisschen zu beruhigen. Also dass ich meine Beine nicht nur übereinander schlage, sondern das andere Bein auch nochmal unter das, also den Fuß nochmal unter die Wade klemme und wirklich ganz fest mich verknote. Und die Position muss ich aber auch alle paar Minuten wechseln. Und das hat nicht selten dazu geführt, dass ich dann meine Sitznachbarin beim Schreiben gestört habe, weil ich bin groß, ich habe lange Beine und ich bin dann immer an diese Metallstange unter diesen Schulsitzen gekommen, bis der Tisch gewackelt hat.
Ja.
Genau, oder auch so dieses Ermahnen, dass ich so viel rede und so im Unterricht oder dass ich Leute störe oder dass ich einfach ja zu schnell rede oder versuchen eben diese Impulsivität, die ich habe, zu unterdrücken, um nicht Leuten ins Wort zu fallen. Das ist das, was mir mega, mega schwer fällt, muss ich ehrlich sagen, weil wenn eine Person redet und ich möchte dann zu diesem Thema was beitragen, dann will ich das halt sofort loswerden. Und gleichzeitig ist auch die Angst da, dass ich vergesse, was ich sagen wollte und dann will ich das sofort loswerden. Und das zu unterdrücken, ist halt mega schwierig. Ich meine, wir maskieren ja letztlich hier auch. Also wir fallen einander nicht ganz so krass ins Wort, damit man uns folgen kann. Und auch unsere Stimmlage, je nachdem, worüber wir reden, passen wir ja auch an. Aber das würde ich jetzt eher dem Autismus-Part zuordnen. Aber
spannend. Ja gut, Jess schneidet die Folgen. Sie muss das dann sich nochmal noch mal anhören. Da hast du natürlich nochmal einen krasseren Vergleich als ich, wenn ich da nur halt so zwischendurch nochmal mir das anhöre. Ach, spannend.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, also meine hyperaktive Art merkt ja auch halt beim Reden so. Also, dass ich auch manchmal merke, dass ich die Sätze gar nicht wirklich beende und ich immer so im Nachhinein denke, oh Mann, hoffentlich konnten mir alle jetzt überhaupt folgen. Irgendwie. Oder ich so schnell rede, dass ich manchmal irgendwie Silben verschlucke. Da merke ich aber auch, dass ich da entspannter bin. Also früher habe ich mich dafür halt wirklich geschämt. Also oder ich habe einfach weniger gesprochen. Weil ich mir dachte, je weniger ich ja sage, desto weniger Potenzial ist da, dass die Sätze sich halt irgendwie verwurschteln. Aber ihr wisst ja alle, also wie viel in unserem Kopf ist. Und wenn es dann auf einmal heißt, ja, weniger reden und weniger mitteilen.
Ja.
Oh, das ist ja auch ein echter Kraftakt. Vor allem, wenn ihr eigentlich total viel dazu beitragen wollt in einem Gespräch. Das ist viel, oh nee,
voll.
Das ist anstrengend.
Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist bei mir auch nicht nur bei der Hyperaktivität so, sondern auch was Aufmerksamkeit angeht. In der Schule war ich halt super unaufmerksam. Also gerade wenn viele Geräusche in der Klasse waren, kann ich mich halt überhaupt nicht auf irgendwas konzentrieren, was an der Tafel stattfand. Also habe ich natürlich auch vorgespielt, aufmerksam zu sein. Ne? Eigentlich war ich in meinem eigenen Kopf und am Träumen, habe dann aber geschaut, dass ich irgendwie dahin starre, wo es irgendwie akzeptiert ist. Und dadurch, dass ich zum Glück eine recht schnelle Auffassungsgabe habe und wenn ich drangenommen wurde, konnte ich quasi eins in eins zusammenzählen. Da steht an der Tafel, das war die Frage, dass ich irgendeine Antwort geben konnte, die nicht allzu auffällig war. Und Ja, aber ganz ehrlich, die meiste Aufmerksamkeit, die andere sehen, ist vorgespielt. Zum Beispiel wird mir auch super oft gesagt, oh, du bist so eine gute Zuhörerin. Und ich denke mir, Junge, ich habe gar keine Ahnung, wovon du geredet hast. So, es tut mir halt voll leid, aber manchmal geht das halt im einen Ohr rein, im anderen raus, weil ich in meinem Kopf manchmal, also ich versuche schon zuzuhören. Es ist nicht so, als wäre es mir komplett egal, aber es ist eher so, dass dann eine Person irgendwas gesagt hat und dann hakt mein Kopf sich an irgendeinem Wort oder irgendeiner Aussage fest und dreht sich im Kopf dann darum, dass ich das, was danach kommt, gar nicht mehr greifen kann. Und ich möchte ja auch nicht unhöflich sein und nochmal reingrätschen in das, was die Person gesagt hat und fragen, hey, was meinst du damit? Mein Kopf ist da hängen geblieben. So, das kann ich mit guten FreundInnen machen, aber so einem beruflichen Kontext ist, also geht das nicht. Also.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja.
Ja.
So. Ja, aber mit der Unaufmerksamkeit kenne ich auch und da habe ich auch relativ schnell in der Schulzeit gemerkt, dass mir das nicht so gut liegt. Ist ja auch teilweise ziemlich dröge der Stoff und auch, glaube ich, in der Realschulzeit war das, dass ich dann meine Sitzplatzwahl hinterfragt habe. Also ich habe eigentlich immer geguckt, dass ich entweder ganz vorne am Pult saß, also wirklich eins zu eins der Lehrerin ins Gesicht geguckt habe, oder an der Tür saß, also weg vom Fenster. Weil wir hatten einen echt schönen Innenhof mit Bäumen und alles. Also es sah super aus. Also auch in der Grundschule hatten wir echt schöne Grünflächen da. Aber ich habe einfach gemerkt, Fenster tun mir nicht gut. Ich muss irgendwie an der Tür, das mochte ich auch, in der Nähe von der Tür zu sein. Und halt, wie gesagt, wenn man ganz, ganz vorne sitzt, dann hatte ich immer die Hoffnung, dass der Lehrer oder die Lehrerin über mich hin drüber gucken und halt eher so die Störenfriede im Auge haben und ich dann so ein bisschen, ja, aus dem Radar war, damit ich einfach nicht so oft an die Tafel muss. Sondern das hat mich teilweise wirklich echt fertig gemacht, wie oft ich an die Tafel geholt wurde, weil ich irgendwie Unaufmerksamkeit ausgestrahlt habe und teilweise auch mich ertappt gefühlt habe, dass das halt so war, ne? Und ich echt keinen Plan hatte. Ja, das waren so auch wieder meine ungesunden Strategien. Das ist einfach erschreckend, wie Not erfinderisch macht.
Ja, stimmt.
Um da irgendwie rauszukommen oder mehr. Ich habe immer das Gefühl, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Das war so mein Ziel in der Schulzeit.
Vor allem, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja auch beide, glaube ich, du hast ja auch Schlafstörungen gehabt. Ne? Wir haben uns ja teilweise dann durch den Schulalltag geschleppt, weil wie willst du aufmerksam sein, wenn du die ganze Nacht wach lagst?
Ich habe das Gefühl teilweise, ich habe komplett monatelang Filmrisse von der Schulzeit, weil ich so überreizt war und mein Gehirn einfach gesagt habe, ich habe keine Aufnahmefläche mehr. Ja. Ich bin raus. Ciao.
Safe. Also bei mir war das dann meistens auch so, dass ich dann irgendwie 5 Minuten in der 5-Minuten-Pause geschlafen habe. Teilweise dann auch schon so ein bisschen gedämmert, weggedämmert bin während der einzelnen Stunden. Also es war schon krass.
Ja, Mittagsschlaf habe ich auch echt viel gehalten. Ja, und wie war so dein Zeitmanagement in der Schulzeit? Also es ist ja auch so ein bisschen ADHS-Klischee,
ja,
ne?
Eine Katastrophe.
Oder unpünktlich, okay.
Also ich habe in der Abi-Zeitung, da gab es eine Kategorie irgendwie zu spät kommen, da war ich auf Platz 1. Auf dem zweiten Platz war meine beste Freundin, weil die war quasi abhängig davon, dass ich sie abhole. Also ich habe sie abgeholt und dann sind wir zusammen zur Schule. Und später hat uns dann ihre Mutter häufiger gefahren. Jess aus dem Schnitt hier. Ich musste das Ganze nochmal nachgucken. Es war Platz 3. Ich hatte das Ganze falsch im Kopf und wollte hier keine Lüge stehen lassen. Aber weiter geht's mit dem Podcast. Aber das war halt so, der Unterricht beginnt um 15:15, glaube ich, war das. Und um 11:00 kommt der Zug. Und wir standen dann halt immer an der... Also da konnte man dann nicht durch, weil die Schranken runtergegangen sind. Und wenn wir eigentlich schon vor den Schranken standen, waren wir eigentlich schon zu spät. Und wir haben dann immer so gesagt, ja, die Schranken waren runter. Und der Lehrer wusste natürlich so, die Schranken, dann seid ihr eh schon zu spät gewesen, wenn die Schranken runter sind. Das ist ja immer einmal die Stunde. Ja, und ich weiß nicht, dann habe ich versucht, das zu kompensieren. Da erinnere ich mich auch an Male, wo ich dann einfach eine Stunde zu früh bei meiner Freundin vor der Tür stand und die Mutter sich auch dachte, boah, Jessica, was ist mit dir? So, keine Ahnung, ich war eigentlich immer
Stunde
zu spät.
Zu früh?
Ja, ich war dann statt irgendwie 7:15, war ich dann morgens um 7:15 da und stand dann da vor der Tür und das war, also da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ich weiß nicht, weil ich die Zeit überhaupt nicht einschätzen konnte und vielleicht so das Gefühl hatte, okay, bevor ich jetzt irgendwas mache und mich wieder ablenken lasse und in den Wartemodus da verfalle, gehe ich jetzt schon los irgendwie. Frag mich nicht, aber es war eine Katastrophe. Bei dir wahrscheinlich auch schwierig, oder?
Ja, also Ja, ich kenne so viele Situationen, wo mein Vater rumgeschrien hat, ich muss jetzt endlich los, sonst verpasse ich den Bus und so. Also das war immer Riesenstress und Riesendrama. Und irgendwann habe ich es dann so kompensiert, dass ich bei das wieder zum Thema Masking und dass man seine eigene Diagnose so ein bisschen verfälscht, dass am Anfang meine Neurologin immer, also wir sind so diese Kriterien durchgegangen und dann heißt es ja irgendwie, haben sie Probleme, immer unpünktlich zu sein. Und sie guckt mich so an, sie sind immer also sie sind immer direkt hier. Also wir hatten das ja noch nie, dass sie unpünktlich sind. Mhm. Ich so, ja, aber ich saß ja auch schon eine halbe Stunde im Auto. Oder manchmal kam ich halt wirklich angehechtet, ne, und bin dann noch die Treppe hochgerannt, zwei Etagen, weil es schneller geht als mit dem Fahrstuhl. Also es war immer eine Punktlandung, aber es war immer stressig. Aber manchmal saß ich auch eine halbe Stunde im Auto,
hab
die Zeit verloren und auf einmal gucke ich so, oh, nur 3 Minuten und dann wie so eine, wie von der Tarantel gestochen.
Ich glaube nicht,
ja. Warum mache ich das? Auf jeden Fall wie ein Blitz bin ich dann halt schnell zu ihr gerannt. Aber ich war trotzdem immer pünktlich. Aber es war einfach nicht gesund. So. Mhm. Aber meine Unpünktlichkeit ist tatsächlich auch jetzt schlimmer geworden, seitdem ich weiß, dass ich unpünktlich bin. Das ist total absurd.
Ja, du lässt das Masking vielleicht langsam so ein bisschen fallen.
Ja, aber das ist eigentlich nicht so cool, aber gut. Ja.
Aber ich fühle das sehr. Das war bei meiner ersten, nicht bei der ersten, aber bei der Langzeittherapie, die ich hatte, war das ja auch so. Da habe ich damals ja auch schon nachgefragt, ob ich autistisch sein könnte. Und hieß es, ja, aber sie sind ja zu sozial und sie können ja in die Augen schauen. Und ADHS, ja, nee, das heißt ja auch nicht, weil ich bin ja pünktlich da und bin ja nicht so hyperaktiv. Aber das ist halt analytische Therapie. Die hat mich ja auch nicht gesehen in den Sitzungen. Wie willst du das denn beurteilen?
Stimmt.
Ich habe auch gesagt, ja, ich bin pünktlich da, aber entweder ich laufe, das sind 20 Minuten Fußweg, 22 Minuten, wenn ich gehe, aber wenn ich leicht jogge, schaffe ich es in 15 Minuten und oft komme ich genau so an. Und das, aber das ist halt das, was ich total wichtig finde. Frag nicht immer nur, wie der Output ist, sondern frag, was es dich kostet, diesen Output zu liefern. Also das war jetzt auch bei der letzten Diagnostik so Thema. Was kostet es mich, zu funktionieren? Halbwegs.
Ja.
Da kommen wir jetzt auch dann vielleicht mal zum nächsten Thema, wenn du magst. Was würdest du denn sagen, welche Masking-Strategien würdest du deinen autistischen Anteilen zuordnen? Also welche autistischen Eigenschaften versuchst du zu maskieren?
Ich glaube, da kann man so zwei große Kategorien bei mir definieren. Einmal diese soziale Interaktion ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich momentan noch verstehen möchte, also wie umfangreich ist das Ganze und dann auch so meine Bedürfnisse in Bezug so auf Sensorik, also ob es jetzt Kleidung ist, Geräusche und Lichtempfindlichkeit, wäre so die andere Kategorie, die quasi zu der ADHS-Maske auch noch da reinfließen und ich derzeit vieles freischalte. Aber ich glaube, ich noch nicht mehr ansatzweise bewusst bin, wie umfangreich ist dieses Thema. Also bei der Sensorik, muss ich sagen, war echt dieser Gamechanger für mich, dass ich mir jetzt endlich mal eingestehe, ich bin super, super lichtempfindlich. Und wenn es blendet oder irgendwie irgendwas zu grell ist oder ich den ganzen Tag im Garten bin ohne Sonnenbrille, dass ich echt von der Konzentration abbaue. Ich finde auch dann auf einmal meine Kleidung unangenehmer. Also als hätte ich wie so einen kleinen Eimer, der den ganzen Tag irgendwie, ist ja normal, also das haben wir ja alle, ne, dass der Akku irgendwann leerer wird durch bestimmte Aufgaben und Ereignisse. Aber dass Licht extrem Einfluss darauf hat, wie schnell mein Akku wirklich runtergefahren wird. Was aber natürlich nicht immer einfach ist. Ihr könnt ja nicht 24/7 eine Sonnenbrille tragen.
Du kannst schon.
Ich war jetzt vor weil ich war vor kurzem auch auf einer Hochzeit und da war dann abends halt irgendwie so eine Location mit einer Bühnenshow und dann mit so Lichtern und ich fand die echt furchtbar eingestellt. Also dass der Winkel einfach sehr unangenehm war, weil ich war nämlich vor kurzem auch auf einem Konzert und da waren wahrscheinlich Licht- und TontechnikerInnen, die halt Ahnung hatten. Und es war zwar grell, aber es war halt einfach gut justiert und hat mich halt nicht so fertig gemacht, wie das schlecht inszenierte Licht halt jetzt zum Beispiel auf dieser Hochzeit. Also Sensorik ist echt großes Thema. Also auch Kopfhörer trage ich ja viel. Auch im öffentlichen Raum, aber ich habe auch diese kleinen Kopfhörer für unterwegs mal oder habe ich jetzt auch auf ein Konzert getragen. Das macht auch extrem viel mit meiner Akkuleistung. Aber ich will jetzt hier nicht nur Monologe führen über meine ganze Maske. Also ich glaube, bei der Sensorik war halt oft so Thema, dass ich gedacht habe, ja, alle stehen doch jetzt hier auf dem Konzert oder alle gucken doch in die Sonne, ist doch ein schöner Tag, die Sonne scheint und so. Aber dass ich dann einfach anders, also man sagt ja immer, hey, du kannst doch in die Augen gucken oder hey, du kannst doch in die Sonne gucken. Natürlich, aber wie du schon sagst, was kostet mich das? Ja. Natürlich kann ich auch über heiße Kohlen gehen, aber was ist die Konsequenz, wenn ich das mache? Das kann ich natürlich nur begrenzt kurz, weil ich auf heißen Glut natürlich nicht lange laufen kann. Aber natürlich kann ich lächeln, wenn ich einen Scheißtag habe. So. Aber wie lange schaffe ich das? Und wie lange zehre ich dann halt von diesen Erfahrungen? Ne? Und da bin ich voll noch im Maskensuchen. Also, wie ist bei dir bei dem Autismus-Masking? Entmasken, entmaskieren, wie auch immer?
Also bei dem Sensorischen kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Das ist auch so für mich so ein Ding. Und ich versuche da auch mittlerweile die Maske so ein bisschen abzulegen, dass ich dann zum Beispiel sage, ist mir jetzt scheißegal, ich laufe jetzt mit meiner Sonnenbrille durch den Supermarkt. So. Ist mir doch egal. Oder ich habe jetzt meine Kappe an und ich sehe jetzt einfach, wenn ich trainieren bin, so aus, das möchte ich nicht angesprochen werden, weil ich nicht angesprochen werden will. Lass mich doch bitte alle in Ruhe, danke. Mit meinen Kopfhörern, mit meiner Kappe und mit meiner Sonnenbrille. Das ist so ein bisschen besser geworden, aber gerade das Soziale ist für mich schwierig. Das vielleicht empfindest du das ja ähnlich. So dieses Gefühl, ich muss dieses soziale Spiel mitspielen. Also klar, ich denke, da sind wir ja alle irgendwie im selben Boot, dass viele da einfach keinen Bock drauf haben. Okay, aber das ist nochmal so eine ganz andere Komponente, denke ich, wenn du eben autistisch bist. So, weil selbst so Fragen wie geht es dir, bringen mich so sehr aus dem Konzept, weil ich bin eine Person, die sehr ehrlich ist. Und ich habe letztens nochmal ICQ-Verläufe gesehen von vor 15 Jahren, wo mich Leute, wie geht's dir, gefragt haben und was ich da teilweise für Antworten geschrieben habe, wo ich dann auch teilweise nur gesagt habe, ja, ich lebe und dann einfach auch da schon gemerkt habe, so, die Leute wollen immer nur lesen, gut und dir und ich denke mir, spart es euch doch einfach. Ich sehe keinen Sinn hinter der meisten sozialen Interaktion. Es tut mir leid, das so hart zu sagen. Nee, eigentlich tut es mir auch nicht leid, weil ich finde es sinnlos. Und wenn ich die aktiv möchte, weil ich habe ja durchaus auch Freundinnen, dann kann ich das initiieren und dann sind das aber auch Freundinnen, bei denen ich nicht so stark maskieren muss. Da darf ich sein und dann kostet es mich auch nicht so viel Kraft. Aber gerade dieses, wie geht es dir auf der Arbeit oder so, alles klar. Und meistens sage ich einfach, und bei dir so, aber das tut innerlich schon fast weh, weil sich das anfühlt wie eine Lüge und als wäre ich nicht ehrlich. Aber ich weiß ja, dass es auch gar nicht gewollt ist. So, das ist echt schwierig.
Ich war gerade neugierig, wie geht's dir denn damit? Wie geht es dir damit, wenn ich dich frage, wie es dir geht?
Ja, das ist besser. Das ist besser, weil ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass du wissen möchtest, wie es mir wirklich geht und dein Gut und Dir gar nicht die Antwort ist.
Das ist aufrichtig gemeint.
Genau, das ist aufrichtig gemeint. Aber das ist halt auch noch ein Unterschied, als wenn irgendwie KollegInnen zu dir kommen, alles klar, du weißt einfach, die wollen nicht dir. Manchmal kann ich ja sogar sagen, ja, gerade ein bisschen stressig, aber sonst okay. Und bei dir? So, sowas ist auch noch
Stress ist total toleriert.
Genau, Stress ist toleriert. Ja, gerade Umzug und so. Ist ein bisschen Stress. Und bei dir?
Ja.
Das ist üblich. Aber das sind halt wirklich dann auch Antworten, die ich mir im Vorfeld überlegen muss. So, wie kommst du da? Weil sonst kriegst du mindestens so einen Blick so, oh mein Gott, die ist aber weird. Oder du kriegst halt auch so ein Gesicht, wo du dir denkst, okay, das war jetzt nicht die richtige Antwort. Ja, und natürlich auch das Lächeln, ne? Dass ich ein Lächeln aufsetze, um nicht als schlecht gelaunt wahrgenommen zu werden. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding, weil wenn ich gar nicht maskiere, dann sehe ich einfach, ich sehe halt wirklich schlecht gelaunt aus. Ne? Ich habe ein richtig krasses Resting Bitch Face, also ich sehe aus, als würde ich dich gleich umbringen wollen. Und jetzt zum Beispiel passe ich meine Tonlage nicht an. Jetzt gerade rede ich einfach so, wie ich normalerweise reden würde.
Und ein bisschen monotoner.
Genau, viel monotoner. Und so. Ich habe zum Beispiel in meinen alten Videos auch gesehen, dass ich da mein Gesicht nicht angepasst habe, dass ich meine Tonlage nicht angepasst habe. Und man darf einfach nicht vergessen, ich mache seit 10 Jahren Videos. Und ich habe mich so sehr mit meiner eigenen Mimik beschäftigt, wie die wenigsten Menschen. Menschen wahrscheinlich, dass ich dann sehe, okay, das kommt vielleicht so und so an, ich passe das mal so und so an, das sind die Kommentare, ja, okay, ich sehe das da und da, ich mache es jetzt anders. Und deswegen ist halt auch die Wahrnehmung von Menschen mir gegenüber so unterschiedlich. Ich habe super oft, dass ich das Feedback bekomme, oh, ich bin ja mega sympathisch, zum Beispiel bei der Arbeit, als ich die Stelle bekommen habe, oder auch von der neuen Vermietung hier vom Haus, dass sie mich total sympathisch empfunden haben. Aber das ist halt high masking me. Also das ist dann wirklich hochmaskiert. Also ich, die Sachen, die ich sage, sind schon alle wahr. Aber ich setze dann natürlich ein krasseres Lächeln auf und bin dann so ein bisschen mehr quirky und so ein bisschen ja lebendiger, als ich das eigentlich meistens bin. Weil meistens bin ich, ist mein Akku komplett leer und ich kann das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Mm. Also das sind so Sachen, genau, das mit diesem egozentrischen, mit der egozentrischen Wahrnehmung, das habe ich ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass, glaube ich, diese Monologe halten und so, dass ich das halt unterdrücke und mir aktiv auf Fragen überlege, die ich der anderen Person stellen kann. Das ist auch eine Art von Masking bei mir. Und oftmals, jetzt zum Beispiel, wenn es keine guten Freundinnen sind, interessiert es mich auch gar nicht. Aber ich denke mir so, das sind jetzt das ist eine Frage, die kannst du stellen. Also das ist sozial akzeptiert. Und das ist okay bis zum gewissen Maß, aber es ist halt auch sehr, 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 sehr anstrengend.
Ja.
Genau. Ja, und halt.
Aber, ja?
Ja.
Entschuldigung.
Und halt auch das Thema Empathie so grundsätzlich, weil ich Schwierigkeiten habe, mich gefühlsmäßig in eine Person hineinzuversetzen. Bei mir geht das halt alles über die kognitive Ebene. Ich habe das, ich empfinde das so, okay, die Person erzählt von ihren Erfahrungen da und da und da. Und dann schaue ich aktiv, okay, welche Erfahrungen habe ich gemacht, die irgendwie so ähnlich sind, wie das, was die Person gemacht hat? Wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? Und dadurch kann ich dann dieses Mitgefühl aufbauen. Und oft teile ich dann diese Erfahrung, um halt mein Mitgefühl auszudrücken. So, hey, ich kenne das, was du hast. So, das ist so der Nenner, den wir gemeinsam haben. Und das kommt oft nicht gut an. So, weil die Leute dann lieber wollen, so, oh, das tut mir so leid. Oh. Und dann so, also, keine Ahnung, vielleicht in den Arm genommen werden wollen oder dass du dann mitweinst und so. Das sind Dinge, die ich einfach nicht kann. Also es ist, also ich weiß nicht, so zum Beispiel weinen oder so, das passiert bei mir. Musik löst das aus. Menschenmengen lösen das aus. Also zum Beispiel bei einem Konzert zu stehen. Selbst wenn ich habe mir jetzt vor kurzem die Taylor Swift Eras Tour angeschaut. Da sitze ich hier mit den Tränen nahe, weil ich einfach diese ganze Stimmung, weißt du, in diesem Raum, das alle so, ich weiß auch nicht. Musik macht das mit mir, aber selten, dass Menschen irgendwas erzählen.
Ah, ja. Aber ich musste gerade mit dem, wie geht es dir, dass ich glaube, das war in der Pubertät, dass, wenn ich das gefragt wurde, dann habe ich halt geantwortet, aber auch ziemlich kurz angebunden und auch ziemlich so, ja, nerv nicht. Also, wenn die Person mir halt irgendwie nicht groß was bedeutet hat. Und ich habe dann halt auch nicht gefragt, und dir, weil es mich halt nicht interessiert. Also, ich war früher halt viel ehrlicher und habe dann, aber wurde ich auch relativ häufig vor allem von meiner Mutter ermahnt, ich soll nicht immer so unfreundlich sein. Und sie meinte auch mal, dass sie mir eine Zeit lang, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sie ist zeitlang nicht mit mir in den öffentlichen Raum gegangen, weil ich Leute angeranzt habe, wenn die uns angequatscht haben, weil meine Mutter in der Stadt ziemlich bekannt war. Und ich da einfach keinen Bock drauf habe. Und ich habe so anti reagiert. Also ich weiß nicht, klang echt ein bisschen drüber, aber ich war so überreizt und hatte dann keine Lust und war dann einfach ehrlich. Aber hab dann halt auch gemerkt, damit kommt man halt nicht weit im Leben, musste ich mir immer anhören. Ja, und mein Blickkontakt wurde halt auch kritisiert, dass ich den ja nicht halte. Und das habe ich dann ja auch irgendwann versucht zu trainieren, aber so ganz unter uns, ich verstehe dich wie lange. Also ich habe wirklich das, also wie so eine Stimme im Kopf. Okay, jetzt guck in die Augen. Jetzt wird es langsam anstrengend. Weggucken nach links und jetzt wieder zwinkern. Boah, die Augen werden trocken. Also das ist halt wirklich so, als hätte ich so eine kleine Person auf meiner Schulter sitzen, die wie so Anleitung gibt im Theater.
Manche Menschen haben auch dann einen sehr intensiven Blickkontakt als Kompensation, dass sie richtig starren.
Ja. So mehr so Leute von Banken oder Versicherungen. Das ist echt sehr ungewohnt. Mein kleiner Trick ist ja, ich trage ja eine Brille.
Sieht ja aus.
Ja, das ist das Gesicht unscharf. Das war auch spannend in der Diagnostik, weil jetzt bei der Autismusdiagnostik meinte das ja auch. Ja, aber sie können ja wirklich sich sehr gut präsentieren. Also wenn es jetzt nur um die reine Außenwirkung geht, würde der Autismus ja gar nicht sehen. aber man kann Autismus auch nicht sehen. Vor allem, ich werde 35 Jahre alt. Wenn man Autismus bei mir sehen würde, hätte ich die Diagnose schon längst so war ganz runtergebrochen. Ja, das sowieso. Oh und deswegen sage ich auch so, nee, ihr Gesicht ist unscharf. Deswegen kann ich Blickkontakt halten. Ist auch eine Strategie halt, um generell, auch im Supermarkt ist ja super viel Schrift. So die ganze Verpackung und Angebote und so. Und ich bin recht viel ohne Brille unterwegs. Und ich kann so, jetzt kommen wieder irgendwelche Special Moves mit meinen Augen. Also ich kann nicht nur Chamäleon-Augen machen, sondern ich kann defokussieren.
Oh ja, das kann ich auch. Das kann ich auch.
Ja. Und kann einfach wirklich durch den Supermarkt laufen und ist gefühlt fast alles unscharf.
Ja, same. So. Kennst du noch damals diese Diddleblätter, wo du ganz nah rangehen musstest und dann weggehen musstest, damit du das 3D-Bild gesehen hast?
Ja.
Genau das kann ich halt automatisch mit meinen Augen einfach, dass ich dann wirklich den Fokus rausnehme und dann starre ich nur noch. Und deswegen,
ja, und das ist halt angenehmer, wenn alles so durch Weichzeichner gezogen wurde.
Deswegen gewinne ich dann auch eher bei so Spielen, wo man sich lange in die Augen guckt, weil ich schalte einfach auf unscharf. Weil dann brauchen die Augen, glaube ich, auch nicht so viel Feuchtigkeit, kann ich mir vorstellen. Man muss ja nicht so schnell zwinkern. Ja. Die Strategien hier.
Stimmt.
Ja, aber du hast jetzt gerade zum Beispiel schon gesagt, wenn du kaputt bist, fertig bist und so, dann kannst du nicht mehr so maskieren.
Ja.
Wann klappt Masking denn bei dir grundsätzlich nicht mehr?
Wenn ich mich echt in so einem Zustand, in so einem Overload befinde, also wo ich wirklich im schlimmsten Fall sogar so langsam Richtung Shutdown, Meltdown, also dass wirklich mein Notprogramm nicht mehr fähig ist, auf meine ganzen Skripte zuzugreifen. Also wie verhalte ich mich in dem Setting? Wie habe ich mich zu geben im beruflichen Kontext? Welche Floskeln, welche Sätze sind da und da angebracht? Weil ich ja auch total Schwierigkeiten habe mit diesen ganzen sozialen Hierarchien. Das merke ich halt. Aktuell habe ich auch Kontakt zum Beispiel mit der Stadt oder mit einem Anwalt oder jetzt bei den Übergaben meines Laden und also meinen Ladenlokals und meiner Wohnung hatte ich natürlich auch Kontakt dann mit Vermieter, Vermieterinnen, halt mit älteren Generationen und so. Und ich habe ja sonst durch meinen Beruf, ich bin Tätowiererin, eher so einen lässigen, entspannten Umgang. Und auch das Wording ist ja ein ganz anderes, wenn ich mit einem Anwalt telefoniere, als wenn ich jetzt mit dir quatsche.
Ja.
Da habe ich super Schwierigkeiten, das richtige Skript zu benutzen und sagt dann auch so irgendwie dem Anwalt am Telefon, ja, und dann schönen Tag Ihnen noch und ciao. Und dann, ciao, man sagt doch Tschüss. Also ist jetzt nicht schlimm, ne?
Schüsseldorf. Oh Gott.
Ciao, Digi. So, ich werde schnell in diese Kumpelzone eingeordnet, also selbst in so professionelleren Gesprächen. Und wenn ich jetzt wirklich so überreizt bin und überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse geachtet habe, dann im allerschlimmsten Fall, ich kann mir diesen Zustand auch noch nicht so ganz erklären, bin ich nicht mehr fähig zu sprechen. Also ich sehe dann auch ganz, ganz furchtbar aus. Also ich sehe aus wie so ein aufgescheuchtes Reh und meine Leute, also es haben mich kaum Menschen bislang so gesehen, weil ich da keine Kontrolle auch mehr über mich habe. Ich ziehe mich eigentlich vorher schon zurück. Also ich bin dann in diesem Fluchtmodus, dass man mich so nicht sehen muss, weil ich einfach damit auch nicht umgehen kann, weil ich auch nichts sagen kann. Also es ist halt worst case, da maskiere ich überhaupt nicht. Also da kann ich nicht lächeln, da kann ich aber auch generell nicht quatschen. Da bin ich einfach raus, so gefühlt nur noch eine Hülle.
So hast du mich erlebt
in Wien. Halt, das einfach, so passiv einfach. Ne? Du bist dann irgendwie da und bist im Notaggregatzustand, so Notsparmodus. Und das hat einfach alles noch mit diesem Akku-Overload zu tun, den ich aber noch leider nicht so ganz verstehe, wann kommt dieser Punkt, dass ich meine Maske nicht mehr halten kann. Und wie viel Maske muss ich überhaupt halten? Also es ist halt wirklich so eine komplexe Gleichung, die ich noch nicht wirklich verstehe und leider auch nicht fühle. Wann klappt das bei dir nicht?
Ja, genau das auch. Also wenn ich halt ausgebrannt bin, ne? Also wenn nichts mehr geht. Das habe ich vor allem, wenn viel umweltmäßig da ist, was ich nicht kontrollieren kann, zum Beispiel jetzt mit den Umzügen oder so, dass dann irgendwann gar nichts mehr geht, ich nicht mehr spreche, ich wie einfriere und nicht mehr aus diesem Modus rauskomme oder dass es halt zum Meltdown führt und ich einfach unkontrolliert anfange zu weinen und nichts mehr geht und ich dann auch keine Kontrolle mehr über mich selbst habe. Das ist halt echt, ist auch mit Scham immer verbunden. Aber es ist echt schwierig, also das geht da nicht mehr. Und da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber gerade in Beziehungen ist es mega schwierig, wenn du am Anfang viel maskiert hast und irgendwann kommst du halt an den Punkt, dass du die Maske nicht aufrechterhalten kannst. Und dann sieht die Person ganz anderes Ich von dir und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber können wir gleich nochmal drüber reden. Ansonsten kann ich meine Maske dann nicht aufrechterhalten, wenn ich was falsch finde. Also wenn mein Gerechtigkeitssinn ist größer als der Wunsch, nicht anzuecken. So, dann lege ich mich auch mit Autoritäten an und sowas. Also wenn ich irgendwas merke, was nicht okay ist, dann ist das steht über allem. Das steht über dem Wunsch, nicht aufzufallen, nicht anzuecken, gemocht zu werden und so. Das steht immer da drüber. Dann werde ich nicht mehr maskieren. Und dann bin ich auch sehr direkt.
Ja. kann ich mich nur zu einordnen. Und ich rede dann auch ziemlich monoton. Also ich schlüssel dann so den Sachverhalt auf und die Mimik ist dann in dem Moment total irrelevant, weil es geht ja um den Sachverhalt oder diesen Missstand, den ich hier aufzeigen möchte. Und mir wurde dann auch im Nachhinein immer gesagt, ey, so habe ich dich noch nie erlebt. Ey, was war mit dir denn los? Ey, oder was ist mit der denn mit auf einmal? Oder wow, so habe ich Rebecca ja noch nie erlebt. Und so bossy und keine Ahnung. Also Angst ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber weil in dem Moment geht es ja um den Missstand. Und da ist doch egal, ob ich dabei lächle oder ich ziehe auch immer meine Augenbrauen automatisch hoch, sobald ich Menschen angucke. Das muss ich mir auch unbedingt abgewöhnen. Das hat mir meine Freundin gesagt. Sie so, ey, sobald ich dich angucke, gehen deine Augenbrauen irgendwie so 1 Zentimeter höher. Was ja auch anstrengend ist und Kopfschmerzen macht. Aber das versuche ich im öffentlichen Raum nicht mehr zu machen.
Na, voll gut.
Das habe ich früher auch im Supermarkt gemacht. Also super anstrengend, weil einfach in jeder Ecke ja Mensch ist. So. Aber mir auch schon FollowerInnen geschrieben haben, dass die mich im öffentlichen Raum gesehen haben und nicht getraut haben anzusprechen, weil ich so böse gucke.
Ja, das habe ich auch schon gehört. So richtig unsympathisch, voll arrogant.
Ich wirkte so in mich gekehrt. Ja war ich wahrscheinlich auch und hatte Kopfhörer auf. Aber ich meine das dann nicht böse. Ihr müsst da keine Angst haben. Nee. Aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag lächeln. Also das wirkt doch auch ein bisschen creepy. Also,
voll. Da muss man da vielleicht auch noch so ein bisschen trennen, die Erwartungshaltung, die man grundsätzlich an Frauen hat, die nett lächeln müssen. Das kommt sicherlich nochmal zusätzlich dazu.
Ich glaube, das kommt da auch noch drauf.
Ja, ein männlicher Autist muss vielleicht nicht ganz so krass maskieren wie eine weibliche Autistin. Und man muss auch sagen, es gibt ja auch verschiedene Arten. Manche können das so einfach nicht. Ja. Also nur weil wir jetzt low support need sind oder dann sind ja unterschiedlich. Es ist halt ein Spektrum, das muss man einfach sagen.
Eben, also
was würdest du denn grundsätzlich sagen? Hat Masking für dich Vorteile? Wenn ja, welche wären das?
Also ich finde vor allem auch im beruflichen Kontext, dass man einfach souverän und professionell rüberkommt. Ja. Ich meine, hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, also jede Person hat mal einen schlechten Tag. So, ich finde aber, man muss da auch ein bisschen abwägen, also wie schlecht geht es dir heute oder solltest du vielleicht gar nicht zur Arbeit gehen? Aber wenn es okay schlecht ist, dann möchte man das ja auch nicht immer so zeigen. Und ich finde es halt schon gut, dass ich halt eine gute Performerin bin. Ja. Dass ich einfach weiß, okay, ich mache jetzt meinen Modus und danach ist Feierabend. Oder ich ziehe jetzt dieses Gespräch jetzt mit der sozial höheren Person durch und danach ist das Thema durch. Dass ich da schon so ein bisschen diesen Chamäleon-Modus habe. Und dadurch kommt es ja auch weniger zu Missverständnissen. Also, dass ich einfach ein extrem großes Repertoire an Skripten mittlerweile in meiner Handtasche habe gefühlt, dass ich einfach schon einfach weiß, okay, es ist gerade super unangenehm. Der Spruch kam ja letztens gut an. Oder ich mache das jetzt einfach so und so und dann ist das Thema auch wieder durch. Ich bin da ein bisschen flexibler geworden als zu der Pubertätszeit. Aber, ach so, nee, Nachteile kommen ja später bestimmt. und was sind so deine Benefits vom Masking?
Also aktiv angewendet ist es natürlich schon cool, um mehr Chancen im Leben zu haben, muss man einfach sagen. Wenn du halt lächeln, selbstbewusst und sympathisch auftrittst, hast du einfach mehr Chancen. Das muss man einfach sagen. Ne? Selbst bis in ein Bewerbungsgespräch, da machen wir das ja alle auf eine Art, auch wenn es dann vielleicht nicht mit Neurodivergenz zu tun hat, aber so. Man stellt sich ja im besten Licht dar. Ja, und man vermeidet Konflikte und Missverständnisse, vor allem auch so in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn du etwas sagst mit einem Lächeln, dann kommst du natürlich viel netter rüber, als wenn du es ohne Lächeln sagst, wo es dann klingt wie eine Drohung. Das ist mein größtes Problem. Ich sage viele Dinge aus einer netten Intention, aber wenn ich nicht maskiere, klingt das halt, als würde ich dich gleich umbringen wollen. Und das ist, ist sehr schwierig.
Nicht so sympathisch. Nee,
aber das passiert ja meistens dann, wenn ich ausgebrannt bin, wenn nichts mehr geht. Aber das zeigt sich ja vor allem in Beziehungen und so. Aber da können wir gleich mal drauf eingehen. Ja, Nachteile vom Masking, können wir direkt drüber gehen, ist halt das Ausbrennen.
Aber ich habe noch einen Vorteil.
Ach, du hast noch einen Vorteil, ja, dann gerne.
Ja, dass ich, ich mache ja auch mittlerweile viel Social Media und sehe mich ja in der Selfie-Ansicht. Also, dass ich schon teilweise auch stolz bin, also, dass ich dann, also, ich entmassiere auf jeden Fall bei meiner Stimmlage, die ist wesentlich dunkler geworden als ganz, ganz früher, da war ich so fiepsig. Aber ich schon auch meine Mimik spannend finde, also, dass ich jetzt immer mehr verstehe, was man auch so vermitteln kann durch Augen und Mund und Augenbrauen. Also wie man dann halt Content nochmal verstärkt präsentieren kann. Also das macht mir mittlerweile echt Spaß. Also ich gucke mir meine Videos ja eher so an. Oh, wow, der Blick war gut. Ja, perfekt. Mega, finde ich geil. So, und also statt zu sagen, da sehe ich jetzt, da habe ich irgendwelche Fältchen bekommen. Also sehe ich ja auch, dass die Videos vor 5 Jahren ein bisschen glatter waren als heute. Ja, ne? So, so, das ist das Leben. Aber dass ich dann das mehr diesen Benefit feiere, dass ich dann irgendwie dieses Ausdrucksstarke irgendwie cool rübergebracht habe. Das ist irgendwie schon fast ein Hobby geworden. Ja, das mag ich. Aber es gibt natürlich auch wieder die Schattenseiten, wie bei allen Themen, ne? Was bei den Nachteilen?
Ja, auf jeden Fall, dass es mich ausbrennt. Ne? Also vor allem, wenn du das den ganzen Tag machen musst, zum Beispiel in einer Festanstellung oder bei der Lohnarbeit grundsätzlich, wenn du die ganze Zeit lächeln musst und so tun musst, als wenn du neurotypisch bist, unterdrücken musst, dass du einen Bewegungsdrang hast oder die ganze Zeit auf deine Stimmlage achten musst. Das ist auch so ein Ding bei mir, dass ich halt darauf achte, wie klingt meine Stimme. Das ist mega anstrengend. Also das ist sehr viel. Und ich habe das Gefühl, wenn du das zu viel machst, weißt du gar nicht mehr irgendwann, wer du eigentlich bist ohne die Maske. Und das ist, glaube ich, gerade so meine Reise herauszufinden, wer bin ich ohne das.
Ja, und was sind so wirklich deine Bedürfnisse? Also bin ich jetzt lichtempfindlich oder bin ich es nicht? Aber alle gucken ja dahin, also bin ich es doch nicht? Also das ist halt echt ganz seltsam, weil mir ja auch gesagt wurde, ich habe ja jetzt auch mal gezielt gefragt in der Therapie, ja, also sie müssen ja nicht maskieren. Ja, also schon, weil mir ja von klein auf gesagt wurde, man macht das halt so. Und was ist alles Maske? Also ich wusste gar nicht, wie komplex das ganze Thema ist. Aber es ist einfach super, wie du schon sagst, meine Ressourcen zieht. Ich echt Burnout-Erscheinungen habe und auch gesundheitliche Probleme. Also von Tinnitus, Reizdarm, Verspannung. Stress, was ich ja reduzieren soll. Aber ich habe halt immer nur Stress mit Lohnarbeit kombiniert, weil man das in unserer Gesellschaft so macht. Aber dass mich ein Netzteil stresst oder meine Wohnsituation, deswegen auch unter anderem der Umzug, dass mich eine Immobilie stressen kann, das habe ich halt jahrelang belächelt. So, ne? Das ist halt so die Selbstsabotage an dem ganzen Thema, die ich halt total unterschätzt habe. Also weil ich es halt irgendwie lächerlich finde, weil es ist ja die schöne Sonne. Es ist so, so absurd. Ja.
Ja, interessant. Wie nimmst du denn so Maskierung in zwischenmenschlichen Beziehungen wahr? Hast du da das Gefühl, das ist positiv oder hast du da eher, ziehst du da Nachteile durch? Also das ist was mich gerade extrem beschäftigt. Ich meine, du bist ja in einer Beziehung, bist gerade zusammengezogen mit deinem Partner. Ich habe genau das andere gemacht. Ich habe mich getrennt und wir sind halt ausgezogen aus der gemeinsamen Wohnung. Und ja, da würde mich mal deine Gedanken dazu interessieren.
Also ich kann mich da nicht von freisprechen, dass ich auch in der Paarbeziehung maskiere. Also wie gesagt, ein Stück weit, glaube ich, wird man immer maskieren, als wenn man einen kompletten Tag mit sich alleine verbringt. Aber wir reden da sehr offen drüber, was ich in anderen Paarbeziehungen überhaupt nicht gemacht habe. Also er ist auch sehr offen. Am Anfang hat sie ihn aber auch zum Beispiel total verunsichert, warum ich abends nicht mehr so viel lächle. Oder wenn ich halt sehr bossy auf einmal rede. Hm. Und habe ihm das halt versucht zu erklären, warum ich jetzt einfach keine Kapazität habe, zu dem Austausch von jetzt, sage ich mal, irgendeinem Konflikt oder einem Problem, dann noch zudem die ganze Kraft aufwenden muss, dabei auch noch gut auszusehen und nett. Das ist einfach anstrengend, ne? Ja. Und ich glaube, der Vorteil war, dass ich auf Partnersuche war, als ich schon so langsam von diesem ganzen Masking-Ding wusste. Ah. Also ich habe meine letzte Dating-Episode, wenn man das jetzt einfach mal so nennen mag, habe ich viel, viel weniger maskiert. Aber habe auch viel weniger dieses, hey, sollen wir uns ein zweites Mal treffen? 2018 hatte ich auch mal eine Dating-Episode und 2015, genau. Und da hatte ich das ungelogen fast immer, dass die Person sich nochmal mit mir treffen wollte und gesagt hat, boah, das war voll der coole Austausch und so. Und ich dachte irgendwie so, Moment mal, es war okay, aber eigentlich habe ich nur das gesagt, was du hören wolltest. So. Also ich war voll in der, wer bin ich, was will ich, da habe ich noch viel, viel, viel Masking betrieben und auch in Freundschaften habe ich viel mehr maskiert. Und darum sind auch viele Freundschaften, also vor allem mit Frauen, wirklich explodiert, weil die am Ende mich, ich habe dich gar nicht mehr wiedererkannt und so, weil ich so fake war, dass ich, dass es auf kurz oder lang eigentlich absehbar war, dass es explodieren wird. Ja. Also, aber ich schalte jetzt sehr viel frei, auf jeden Fall. Und ganz am Anfang meinte er auch mit der Sonnenbrille, dass er das irgendwie schade findet, dass er halt den ganzen Tag nicht mal mein Gesicht sieht. Und ich habe ihm das erklärt und jetzt ist das gar kein Thema mehr. Aber ich bin da jetzt viel entspannter. Aber wenn jetzt zum Beispiel kurz mal wer zu Besuch kommt und alle haben keine Sonnenbrille auf und wir sind im Garten und ich bin die Einzige mit Sonnenbrille, dann habe ich sofort im Kopf diese Stimme, Rebecca, das ist unhöflich. Mhm. Die können deine Augen nicht sehen. Aber ich lasse die dann halt auf. So. Aber das ist gerade echt viel Überwindung, das einfach zu machen. Ja. Und wie sieht es bei dir aus, Masking und Thema Beziehung?
Ja, ist ein ganz großes Thema, weil ich ja mit meiner ADHS-Diagnose, die habe ich ja erst bekommen, während ich in der Beziehung war. In der letzten, wir waren ja knapp 3 Jahre, ja, wir waren 3 Jahre jetzt zusammen und
Zeit ist komisch.
Ja, Zeit ist komisch, voll. Ich dachte halt vorher, dass bei mir was anderes das Ding ist, was meine Verhaltensweisen und so erklärt und dann hatte ich ja irgendwann den Verdacht auf ADHS, der sich bestätigt hat und ja, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass viele mich, wenn die mich kennenlernen, als so quirky, so ein bisschen seltsam, aber lustig wahrnehmen. Dann bin ich ja irgendwie so eine Entertainerin und eine Versorgerin. Das heißt, wenn jemand zu Besuch ist, dann stehe ich in der Küche, dann bekoche ich und dann gehe ich aber eigentlich auch die ganze Zeit schon über meine Grenzen, weil ich möchte, dass sich andere wohlfühlen. Das ist so mein Ding. Und das ist auch so ein Teil meiner Maske. Also ich kümmere mich sehr gerne darum, dass ich mag das für andere zu kochen und wenn es denen dann schmeckt und wenn die happy sind und so. Aber das kann ich halt auch nicht permanent aufrechterhalten, weil es ist für mich mega anstrengend auch. Und ja, ich glaube, das ist halt einfach auch, das sind so Persönlichkeitstraits, die sehr beliebt waren. Also ich habe immer gedacht so, boah, ich hatte voll Glück so, dass fast jedes Date, was ich hatte, ist zu einer Beziehung geworden, so in meinem Leben. Und ich habe halt so Online-Dating, ich hatte, glaube ich, ein einziges Online-Date, wenn du das hier hörst, du warst die einzige Person, die ich online getroffen habe, das war nur einmal und irgendwie hat das nicht so gevibed und das war dann auch okay, denke ich. Aber ansonsten hat irgendwie jedes Date zu einer Beziehung geführt und ich dachte immer, boah, voll gut, irgendwie voll die gute Quote und ja, mittlerweile denke ich mir, Junge, was, wie krass hast du eigentlich maskiert, beziehungsweise wie niedrig waren deine Ansprüche, weil es kann ja nicht jede Person zu dir passen. So, und wir reden jetzt auch nicht von 3 Beziehungen, sondern es waren schon viel mehr als das. So, weil in meiner Jugend hatte ich wirklich eine Beziehung nach der anderen und ich habe mich halt auch richtig scheiße behandeln lassen. So im Nachhinein denke ich mir so, wie krass ist das eigentlich? Das heißt, ich habe eigentlich der anderen Person immer nur nach dem Mund geredet, habe versucht zu gefallen, habe so getan, als würden mich die Dinge interessieren, die die Person interessiert, habe dann wirklich, ja, ich war wirklich wie ein Spiegel eigentlich. ne, und habe die Eigenschaften angenommen von einer anderen Person, weil ich auch nicht wusste, wer bin ich eigentlich. Und viele haben sich dann auch an mich verliebt, weil die dann irgendwie dachten, ach ja, die ist ja interessant, die mit ihren Tattoos, mit den bunten Haaren auf der Party,
sie sorgt
genau,
sich so.
Ja, das ist so die die Life of a Party, dass ich auf der Party dann die bin, die alle motiviert zu trinken und Spaß zu haben und so. Und irgendwann kippt das dann, weil diese Maske kannst du ja nicht permanent aufrechterhalten. Und ich zum Beispiel trinke mittlerweile nicht mehr. Ich bin nicht mehr Life of the Party, weil das einfach nicht meins ist. Also ich tanze gerne, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr selten, dass ich dann mal halt nüchtern feiern gehe. Und ja, das ist dann der Kontrast. Und dann denkst du, okay, wer ist das mit der die Person, mit der ich jetzt zusammen bin? Irgendwie super langweilig, die ganze Zeit gestresst und gereizt und auf einmal so bossy und die lächelt kaum noch. Und ich glaube, das ist echt mega schwierig für viele Partner war. So.
Das einzuordnen, ne, was auf einmal so eine Wesensveränderung hat.
Und dann halt auch kaum noch wiederzuerkennen ist. Und das hatte ich zum Beispiel jetzt mit meinem letzten Partner, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, so, ich wollte eigentlich so lustig wirken, so, hast du immer noch kein Wasser getrunken? Trink jetzt endlich mal Wasser. So, das war so die Intention. Aber stattdessen war es so, hast du immer noch kein Wasser getrunken? Jetzt trinkst du endlich dein Wasser. So, das klang halt,
halt
wie die letzte Drohung, weißt du? Und
ja, ja, aber eigentlich war es nur aufmerksam und lieb gemeint. So.
Ja, und das hat dann zu einem Konflikt geführt, weil das anders rüberkam, als ich das in meine Intention war. Und das ist halt Story of my life. Genau so ist es halt, wenn ich abends keine Energie mehr habe. Und vor allem das Zusammenwohnen funktioniert für mich nicht. Wir haben da jetzt ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Ich habe ja auch mit einigen Partnern zusammen gewohnt. Das ist einfach, am Ende des Tages kann ich nicht mehr meine Maske aufrechterhalten, dann kann ich nicht mehr lächeln, dann bin ich nicht mehr nett. Dann sage ich nur noch die Dinge, die mich stören, die mich abfucken und dann bin ich die, die nur am Meckern ist. So. Es ist echt schwierig und ich weiß auch nicht, wie ich das so zukünftig machen möchte, wenn ich nochmal daten sollte. Also jetzt gerade date ich nicht. So ist es immer mal, dass ich denke, ach ja, die Person irgendwie sieht interessant aus, die ist nett. Aber ich mache halt nichts, weißt du. Ich habe dann halt so für mich den Gedanken, ach ja, nett, aber ich frage halt nicht, ich tue nichts. Ich schaue aus der Ferne, so, weißt du.
Ja, ach, muss ja auch nicht. Ja. Ne? Also am wichtigsten ist ja einfach, was möchtest du langfristig? Also das ist ja, glaube ich, auch viel bei generell diese ganzen Beziehungskonzepte, ob man jetzt zusammen wohnt, ob man heiratet. Vieles wurde auch vorgelebt oder wurde dann halt auch früher so gesagt, ja, das macht man halt so. Mhm. Wenn man sich liebt, dann zieht man irgendwann zusammen, hat zwei Kinder und einen Labrador. So, das ist halt so das, der Fahrplan. Und das hat man ja auch oft dann nicht hinterfragt. Und weil wir ja eh immer das Gefühl haben, wir sind anders als die Norm, versucht man ja auch umso mehr wie die Norm erstmal diesen Fahrplan irgendwie zu fahren. Aber merkt dann irgendwann, auf kurz oder lang, glaube ich, fliegt alles auf. Ob es jetzt in der Freundschaft dann ist, dass man einfach irgendwie was faked, was man nicht fühlt, oder halt in einer Paarbeziehung, wenn man merkt, okay, das ist ja eigentlich gar nicht das Modell, was passt.
Ja.
Ja, und wenn man halt eh die ganze Zeit von klein auf irgendwie Feedback bekommen hat, was einen so extrem verunsichert hat, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein bisschen dramatisch, aber ich habe das Gefühl, jetzt fängt mein Leben irgendwie nochmal ganz neu an. Mhm. Ich lerne mich jetzt irgendwie komplett neu kennen. Und da finde ich es auch nicht verwerflich, wenn du jetzt auch sagst, boah, ich mache das jetzt auch erstmal für mich allein, weil das ist natürlich auch viel entspannter, dich kennenzulernen, deine Grenzen.
Ja, jein. Also ich stimme da voll zu. Also das ist auch gerade fein so. Aber ich glaube, ich möchte schon nochmal Leute kennenlernen. Vor allem würde ich halt auch gerne Frauen daten, um die Seite von mir besser kennenzulernen, weil ich bisher Beziehungen mit Männern hatte, aber auch auf Frauen stehe. Das ist was ich super spannend finde und wo ich sehr neugierig bin, aber auch Angst habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann ist halt auch die Frage, wie authentisch kann ich mich zeigen, weil ich möchte nicht mehr maskiert da reingehen, weil ich möchte, dass die Person mich als Mensch sieht und mich so akzeptiert, und wenn nicht, dann ist es auch fein, weißt du. Und da bin ich mir nicht sicher, wie transparent gehe ich mit dem ganzen Thema um. Ja, Dating, vor allem über 30, ist echt schwierig, glaube ich. Also wenn jemand das hört, mich mal mitnehmen will, irgendwie queer feiern zu gehen, hit me up.
Ja. Können wir auch mal gerne nochmal eine Folge zu machen. Ich habe ja auch mit 30, das klingt ja so, als dürfte man mit 30 nicht mehr daten. Ey, mein Vater hat noch mal eine Liebe gefunden. Wie alt war Papa da?
Ja,
wann habe ich den bei Parship angemeldet?
Nee. Aber ich denke mir so auf Tinder und so, wenn du da unterwegs bist, das ist halt wild.
Oh,
und weil in dem Alter, da sind wahrscheinlich auch viele Leute dabei, die vielleicht nicht unbedingt so gesunde BeziehungspartnerInnen sind. Weil die meisten, die sehr gesunde Beziehungsmuster haben, sind wahrscheinlich schon längst zusammen verheiratet und keine Ahnung, haben Kinder oder so.
Ja, oder die eine Person hatte halt Pech mit der anderen Person und da ist eine Person, die halt jetzt quasi auf dem Markt, das klingt ja auch furchtbar, ganz allein da rumgeistert und sich das Gleiche denkt, weißt du? Also das, nee, das, also ich glaube schon, dass das ab einem gewissen Alter einfach schwieriger wird, weil einfach, ne, Angebot, Nachfrage, aber ich glaube, man braucht ja nicht die Masse, man braucht ja nur die richtige Person. So.
Aber ich glaube, ich würde es eh nicht online machen wollen, glaube ich. Ja, finde es schwierig. Ja. Aber gut.
Ja, aber da können wir ja auch noch mal gerne, weil das passt schon wieder zum Masking bei mir, weil mir helfen Dating-Apps, weil ich genau weiß, das ist Flirten, logisch, so, weil wir daten uns.
Ja, das stimmt.
Im Supermarkt mich anflirten, im schlimmsten Fall bin ich unfreundlich und renne weg oder kann nicht sprechen. Das wäre auch schon mal passiert. Also ich war da wirklich, konnte nicht mehr sprechen, bin einfach gegangen. Und es tat mir voll leid. Ja, das war scheiße. deswegen ist für mich Flirt-App halt ist wie eine Bedienungsanleitung ungefähr.
Ja, das verstehe ich. Du kannst auch eingeben, was du dir vorstellst und so. Und das ist
genau.
Ein bisschen klarer.
Suche nach, weiß ich noch nicht. Würde ich nie treffen. Das würde mich stressen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie sind die Sprüche gemeint. Ich brauche so eine Übersetzungsmaschine. Ja. Aber Dating und Autismus ist eigentlich auch ein spannendes Thema.
Oh Gott, ja.
Oh Gott. Okay, gut. Hast du noch irgendwie was zum Masking? Hast du noch Ziele, was das Thema anbelangt?
Ja, wie wir langfristig damit umgehen wollen. Ne? Also ich möchte Masking auf jeden Fall dosierter einsetzen in Kontexten, in denen es mich so weiterbringt. Also zum Beispiel in so beruflichen Kontexten und so. Aber vor allem möchte ich eigentlich vermeiden, dass ich so passiv werde und stattdessen mir eher Strategien zurechtlegen, wie ich aus Situationen, sag ich mal, mich rausziehen kann, ohne maskieren zu müssen. Also da hatte ich ja mit der diagnostizierten Person auch nochmal bei dem Abschlussgespräch für die Autismusdiagnose geredet. Und daran möchte ich arbeiten, dass ich dann schaue, okay, dass ich ein Skript habe, ein Escape-Skript, sage ich jetzt mal, für verschiedene Situationen, ohne dass ich mich zu Tode maskiere, also ohne dass ich halt komplett ausbrenne, dass wenn ich merke, es ist zu viel, zum Beispiel auf Toilette zu gehen, rauszugehen oder irgendeiner anderen Arbeitsaufgabe nachzukommen oder so. Bei meiner Arbeit, die ich mache, geht das eigentlich ganz gut. Da gibt's halt verschiedene Aufgaben und dass man sich immer mal wieder rausziehen kann, geht ganz gut. Aber ja, ich möchte das aber nicht mehr bei neuen Bekanntschaften, Kontakten oder wenn ich hier daten sollte irgendwann, möchte ich das eigentlich nicht mehr. So.
Ja, weil das ist ja nicht zielführend. Nee. Also ich finde auch im beruflichen Kontext, finde ich, ist das vertretbar. Und wie gesagt, das machen wir ja alle ein Stück weit. Aber die private kleine Bubble sollte so authentisch wie geht sein.
Voll.
Damit wir ja nicht auch noch im privaten Umfeld einfach so viel Kraft und Ressourcen aufbringen müssen. Weil dann haben wir ja gar keinen Safe Place mehr, wo wir uns erholen können. Ja. Also vor allem jetzt bei mir im Kontext mit der Paarbeziehung. Das funktioniert ja auf kurz oder lang nicht, wenn ich hier mich überhaupt nicht regenerieren kann. Das ist auch mein Ziel.
Voll.
Wie und wo und in welchem Umfang und was ist überhaupt alles diese Maske?
Ja. Ich glaube, das ist noch eine lange Reise, die wir da beide vor uns haben.
Ja, aber bin ich zuversichtlich, aber es gibt auch, um euch ein bisschen zu supporten, ich habe auch Tage, da denke ich mir, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nochmal komplett neu anfangen. Bin total gefrustet. Zumal ich ja auch gezielt gefragt habe, ja, wie soll ich denn bitte entmaskieren, wenn ich nicht weiß, was das alles ist?
Ja.
Da kam auch nicht wirklich jetzt so der springende, hilfreiche Tipp.
Aber wie auch? Wir wollen wieder eine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Das funktioniert nie.
Ach, überhaupt. Ja. Weiß ich ja selber. Ne? Also da kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass ich da irgendwie so eine Bedienungsanleitung bekomme. Aber ich finde es halt so ein bisschen anstrengend teilweise, dass auch die Kombi der Diagnose, da können wir ja auch nochmal dann gezielt uns austauschen. Also ADHS ist nicht schon anstrengend genug?
Ja, ich habe das Gefühl, spielt sich beides immer gegeneinander auf.
Warum kommt da Autismus und warum haben wir das auch noch so perfektioniert zu maskieren? Ja. Macht das Ganze noch schwieriger? Ach Mann, ich will doch nur Kekse essen. So. Ja, also ich bin selber noch momentan immer hin und her. Also mal habe ich einen guten Tag, mal habe ich einen schlechten Tag. Und ich glaube, das ist aber auch menschlich. Nur Mut, falls es dir auch gerade so geht. Oder dir jetzt auch gezielt, Jess. Mhm. Also das wird auf jeden Fall noch anstrengend und spannend.
Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist eine Reise. Aber ich versuche mir das so, dass ich einen Tag nach dem anderen, dass ich Situation für Situation analysiere und schaue, welche Handlungsoption habe ich jetzt, weißt du? Dass ich jetzt in der Situation bin und mich aktiv entscheiden kann, okay, gehe ich aus dieser Situation raus, maskiere ich oder bin ich authentisch ich selbst? Weil ich sag mal so, wenn du jetzt Leute neu kennenlernst und authentisch du selbst bist und super ehrlich bist und manchmal vielleicht zu ehrlich, das ist ja auch eine Art Sortierfunktion. Na, wenn du Menschen kennenlernst und die kommen damit gar nicht klar, wie du wirklich bist, dann ist es auch okay. Dann will ich die Person aber auch gar nicht öfter sehen.
Ja, was bringt einem auch langfristig so eine Freundschaft oder Paarbeziehung oder dergleichen? Das ist ja einfach wirklich, ist ja gefühlt dann immer ein Bewerbungsgespräch mit der Person, dass du immer wieder darauf Acht geben musst, dass du dich wirklich richtig ausdrückst, damit du die Person ja nicht total verletzt oder mit deiner Ehrlichkeit überrumpelst oder ein unangenehmes, also man möchte ja auch nicht die Person jetzt irgendwie übergriffig oder ein unangenehmes Gefühl geben. So, aber manche andere, also ich schätze deine Ehrlichkeit und deine ganzen, also wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, ah cool, Jess wird irgendwie mir vielleicht noch einen Link schicken oder.
Der Hyperfokus war wahrscheinlich schon mal da zu dem Thema.
Also ich schätze das ja sehr an dir, also dass dann nicht nur kommt, oh weh. So, also
Du arme Maus.
Ich glaube, da gibt du arm, Kopf hoch.
Oh Gott. Den Kopf nicht in den Sand stecken.
So Postkarten,
das brennt doch in den Augen.
Okay. Ja, voll. Ja, aber wir nehmen euch auf jeden Fall auf der Reise mit. Also ich kann mir vorstellen, das wäre ja auch mal spannend, so nach einem halben Jahr oder Jahr, was hast du alles an Maske wieder neu entdeckt?
Was hast du ablegen können?
Und ich selber jetzt auch mit der frischen Diagnose kann auch nur allen generell empfehlen, also egal, unabhängig von der Diagnose oder so, aber ich habe auch jetzt nochmal gezielt durch die Diagnostik, spannenderweise durch Instagram, eine Frau kennengelernt, die jetzt auch vor kurzem ihre Autismus, also nur in Anführungsstrichen, Autismusdiagnose bestätigt bekommen hat. Und dieser Austausch ist so viel wert. Also es gibt ja mittlerweile auch Online-Stammtische gezielt oder halt so Postings hattest du ja auch schon mal bei Instagram. So gleich und gleich gesellt sich gern. Es ist einfach so viel wert, sich mit jemandem gezielt über dieses Masking zum Beispiel auszutauschen, weil es halt schon spezifisch ist. Und es ist einfach, ja, allein dieses freie darüber reden ist schon, glaube ich, eine Art des Entmaskierens und einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt Autistin. Ja. Ich finde, das ist meine größte Maske gewesen. Eigentlich dieses Gefühl, da ist was, aber was ist es? Also muss ich es verstecken, obwohl ich nicht weiß, was es ist. Ich glaube, darum ist das so wie so ein Befreiungsschlag für viele, die eine Diagnose bekommen.
Ja, voll.
So, das ist die größte Maske eigentlich.
Ja, und ich wollte gerade was sagen dazu, jetzt habe ich den Faden verloren, als du gesagt hast, mit Leute kennenlernen. Ach ja, genau. Und zwar denke ich mir halt oft, auch die Erfahrung, die ich so habe, viele TherapeutInnen können einem da auch nicht so gezielt weiterhelfen, wenn sie nicht nur selbst neurodivergent sind. Die kennen das vielleicht aus der Theorie oder aus dem, was andere erzählen, aber die haben keine Erfahrung aus erster Hand. Die wissen nicht, wie sich das anfühlt, mit so einem Gehirn Tag für Tag zu leben. Das können halt nur andere Leute, die eben auch auf dem Autismus-Spektrum sind oder die ADHS haben. Und das ist halt mega cool, sich mit denen auszutauschen. Und wir klären ja auch auf. Also ich habe auch viele Texte und Reels zu dem Thema. Wir packen unsere Accounts mal in die Shownotes, sowohl den von Rebecca als auch meinen, als auch den vom Ping-Pong-Podcast. Da wird künftig auch mal ein bisschen mehr noch kommen. Genau. Und Themenvorschläge.
Da könnt ihr uns auch generell gerne jederzeit kontaktieren, wenn ihr gerne noch irgendwie Themenwünsche habt. Wir haben da auch ein Posting mit Themenwünschen ganz oben angepinnt. Da könnt ihr uns jederzeit halt entweder einen Kommentar schreiben oder halt eine Direct Message. Da antworten wir euch und ich schreibe mir dann auch. Mittlerweile habe ich ja extra so eine Notiz-App mit Themenwünschen. Da tauschen wir uns ja jedes Mal aus, was so als nächstes auf dem Programm ist. Ansonsten soll ich den Bewertungsspruch bringen Bewertungsspruch. Oder möchtest du noch irgendwas?
Bring ihn.
Oder möchtest du noch irgendwas zur Folge? Spielerskript. Das ist immer sehr, sehr, sehr Ping-Pong, weil ich merke, dass ich so langsam nicht mehr ganze Sätze auf die Reihe bekomme und frühstücken sollte. Ja, falls dir unser Format hilft und gefallen sollte, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns noch eine 5-Sterne-Bewertung hier hinterlassen würdest. Das wäre eigentlich der beste Support für unsere Arbeit. Und hilft natürlich auch anderen Betroffenen oder auch Interessierten, die sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen möchten, dass wir einfach besser gefunden werden in den Podcast-Formaten. Und bedanken uns dann ganz herzlich für deine Hilfe.
Yes. Lange ja. Folge geworden. Und
ja, ich glaube, ich könnte noch stundenlang über meine ganzen Masken-Skills.
Also ich muss sagen, meine
berichten,
soziale Batterie ist jetzt leer. Ich werde jetzt in die alte Wohnung fahren, die Löcher stopfen und
schon lange
dann trainieren
leer.
Gehen.
Gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen,
Tag noch.
Freuen wir uns auf die nächste Folge und einen schönen Tag euch noch. Und trinkt was.
Okay.
Nee, bis dann.
Tschüss.
Ciao.